Was für ein Gefühl erzeugen diese Bilder von unnatürlich leeren, dunklen Städten bei euch? Beunruhigung? Bedrohung? Oder etwas ganz anderes? Intimität und so etwas wie Trost? Gerade weil die hellen Fenster so vereinzelt sind, kann einem auf einmal wieder bewusst werden, hinter jedem steckt ein anderes Leben. Entfernt, isoliert, anonym, aber doch genauso komplex wie unser eigenes. Mit eigenen Wünschen und Träumen, Schwächen und Herausforderungen. Wie wir selbst auf der Suche nach Sinn im Universum. Alone Together heißt die Fotoserie von Aristotel Rufanis. Zusammen, allein. Und hier noch ein Bild, ein berühmtes Bild. Pale Blue Dot. Die Erde als blauer Punkt im Weltraum, fotografiert von Bord der Raumsonde Voyager 1. Der einzige Planet, auf dem es, soweit wir wissen, Leben gibt. Das einzige Fenster, hinter dem Licht brennt. Aber was wäre, wenn sich unsere Erde auch auf einem Alone Together-Bild findet? Wenn es irgendwo da draußen noch mehr helle Fenster gibt, wäre das auch tröstlich? Was würden wir beim Blick in andere Fenster entdecken können? Und ist das mehr als eine Wunschvorstellung?
Was ist das?
Oh nein, bitten Sie mich nicht, etwas zu zeichnen. Ich kann nicht zeichnen. Nicht mal um mein Leben könnte ich malen.
Ich habe leider überhaupt kein künstlerisches Talent.
Ich weiß wirklich nicht, wie ich das zeichnen soll.
Ihr macht mich echt fertig.
So sieht es aus, wenn man drei seriöse Wissenschaftler nötigt, Aliens zu malen. Bevor wir aber schauen, was dabei rausgekommen ist, sollten wir uns nicht erst die Frage stellen, ob Außerirdische überhaupt existieren? Am SETI Institute, SETI, das steht für Search for Extraterrestrial Intelligence, wird seit Jahrzehnten nach Signalen außerirdischer Zivilisationen gefahndet. Dass da draußen irgendwer ist, darauf hat SETI-Chefastronom Seth Shostak eine Wette am Laufen.
Oh, das war nicht gut. War es gut genug? Ich weiß nicht, ob das so klug war, aber ich habe einen Vortrag gehalten. In Bremen, bei einer Konferenz. Im Publikum saßen vor allem Studenten und die wollten wissen, wann finden wir endlich die Aliens? Und ich habe gesagt, wenn wir sie nicht innerhalb der nächsten 2 Dutzend Jahre finden, gebe ich euch allen einen Kaffee aus.
Bis 2036 hat er noch Zeit. Zu verstehen, warum nicht nur er, sondern einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an Aliens glauben, helfen nicht Kaffeebohnen, sondern Sandkörner. Man kann sich streiten, wann genau. Aber irgendwann wird aus ein paar Sandkörnern ein Sandhaufen, irgendwann ein Strand oder eine Düne oder auch die Sahara. Aber nach manchen Schätzungen gibt es mehr Sterne im für uns sichtbaren Universum als Sandkörner an allen Stränden und in allen Wüsten der Erde. Allein schon unsere Galaxie, die Milchstraße, hat 100 Milliarden Sterne. Und zwar konservativ geschätzt. Und damit sind wir bei der Drake-Gleichung.
Die Drake-Gleichung hat sich Frank Drake ausgedacht, damals 1961. Sie sollte eigentlich nur als Agenda für ein Meeting dienen, dem ersten Meeting zu SETI, also dem Versuch, Alien-Signalen zu lauschen. Da waren 12 oder 13 Leute dabei. Er brauchte eine Agenda und hat diese Gleichung aufgeschrieben. Heute steht sie in jedem Astronomie-Lehrbuch und ist wahrscheinlich die zweitberühmteste Gleichung in der Wissenschaft, nach Einsteins E gleich mc Quadrat.
E equals mc squared from Einstein.
Das ist sie. Eine Berechnung, wie viele intelligente, kommunizierende Zivilisationen es gerade in der Milchstraße gibt. Um das herauszufinden, muss man wissen, wie viele Sterne es gibt. Und zwar aufs Jahr heruntergerechnet. Also wie viele Sterne werden durchschnittlich pro Jahr geboren. Dann, wie viele dieser Sterne haben Planeten um sich? Wie viele dieser Planeten sind lebensfreundlich? Auf wie vielen dieser Planeten entsteht wirklich Leben? Wie oft wird dieses Leben intelligent? Wie oft entwickelt dieses intelligente Leben die passende Technik und Lust auf Kommunikation? Und wie lange dauert es, bevor so eine Zivilisation wieder verschwindet? Wenn wir diese Faktoren kennen, wissen wir, zu wie vielen Alien-Zivilisationen in der Milchstraße wir Kontakt aufnehmen könnten. Wie viele Sterne entstehen pro Jahr in der Milchstraße? Je nach Methode und betrachtetem Zeitraum kommt man auf unterschiedliche Schätzungen. Etwa 2 jährlich ist eine konservative. Aber weil Sterne so etwas wie gigantische Fusionsreaktoren sind, nicht der erste Ort, an dem man Leben erwarten würde, ist die nächste Frage, wie viele dieser Sterne haben auch Planeten, die um sie herumkreisen? Planeten im Schwarz zwischen den leuchtenden Sternen zu finden, ist gar nicht so einfach. Gelingt aber zum Beispiel dadurch, dass Hochleistungsteleskope messen können, wenn ein Stern kurz ein klein bisschen dunkler wird, weil einer seiner Planeten vor ihm vorbeifliegt. Mittlerweile sind über 4500 Exoplaneten, also Planeten in anderen Sonnensystemen als unserem, bestätigt. Und es werden immer mehr. Astronomen gehen davon aus, dass fast jeder Stern unserer Galaxie mindestens einen Planeten um sich kreisen hat. Sterne mit Planeten also? Check. Jeder neue Planet ein Ort, an dem es Leben geben könnte?
Wenn man aber Millionen von Planeten hat, dann müsste es doch wenigstens auf ein paar von ihnen intelligente Wesen geben. Das ist so, als würde man aber Millionen Lotto-Tickets kaufen. Sicher, die meisten sind Nieten, aber nicht alle, wenn man genug hat. Und das ist eigentlich das Argument für SETI. Außer irgendetwas an der Erde und ihrer Geschichte wären absolut außergewöhnlich.
Könnte es auch einfach sein, dass die Erde ein kleines, besonderes Schneeflöckchen ist? Was braucht man überhaupt zum Leben? Und auf wie vielen Planeten herrschen solche Bedingungen?
Sie brauchen Wasser, sie brauchen Nährstoffe, sie brauchen Nahrung. Und der Körper besteht aus Kohlenstoffmolekülen. Sie brauchen Energie, Energiequellen. Der Stoffwechsel braucht Energiequellen. Und zum Überleben brauchen wir auch Energie. Wir brauchen auf der Erde Sonne. Aber es gibt auch andere Energiequellen. Und all das muss in einem stabilen Umfeld existieren.
Okay, Wasser, Nährstoffe, Energie, Kohlenstoff als Basis. Aber Moment, ist das nicht Kohlenstoffchauvinismus? Wer sagt denn, dass Leben ausgerechnet auf Kohlenstoff basieren muss? Könnte man sich nicht auch vorstellen, dass es auf anderen Welten aus einem ganz anderen Stoff aufgebaut ist?
Also vorstellen sicherlich. Und wir müssen auf alle Fälle einen offenen Kopf behalten und das als prinzipielle Möglichkeit ansehen. Allerdings ist Kohlenstoff so verbreitet und es sind so viele organische Verbindungen und so viele verschiedene Verbindungen und Möglichkeiten. Und auch in den Meteoriten oder in den Asteroiden sehen wir so viele verschiedene Kohlenstoffverbindungen, dass Leben höchstwahrscheinlich, wir wollen nie sagen nie, aber wahrscheinlich überall oder fast überall auf Kohlenstoff basierend ist.
Silizium, elementarer Bestandteil unserer Computerchips, wäre eine denkbare Alternative. Ist im Universum aber seltener und kommt auch nicht an Kohlenstoff ran, wenn es darum geht, stabile, komplexe Moleküle herzustellen. Und noch etwas anderes scheint dann fast alternativlos.
Für Leben, wie wir es kennen, ist wahrscheinlich Wasser unentbehrlich, weil wir sind so auf Wasser aufgebaut und alles läuft wirklich zentral um das Wasser herum. Allerdings können wir uns vorstellen, dass auf anderen Planeten oder Monden, wie zum Beispiel Titan, wo es auch kein flüssiges Wasser gibt, aber wo es flüssige Kohlenwasserstoffe gibt, dass das Lösungsmittel ein anderes sein könnte.
Als besonders aussichtsreich gelten Planeten, auf denen Temperaturen herrschen, die flüssiges Wasser auf der Oberfläche ermöglichen. Entscheidend dafür ist der Abstand zu ihrem Stern.
Hier haben Sie zum Beispiel unser Sonnensystem mit unserer Sonne hier. Und hier haben Sie die Erde, Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn und weiter weg noch die anderen Riesenplaneten. Und die habitable Zone ist hier.
Ist ein Stern größer und heißer, dann müssen Planeten für angenehme Temperaturen einen größeren Abstand haben. Ist ein Stern kleiner und kälter, liegt seine habitable Zone näher. Klar, Leben, das ganz anders funktioniert und aussieht, als wir es kennen, das es theoretisch sogar im Inneren von Neutronensternen oder in Staubwolken im Weltraum geben könnte, könnte man leicht übersehen, wenn man vor allem nach Kohlenstoff und Wasser Ausschau hält. Aber
als Astronom, als jemand, der das Universum erforscht, egal ob es sich um Exoplaneten oder die Planeten anderer Sonnensysteme handelt, muss man mit einer Definition beginnen, die eine Extrapolation des Lebens auf der Erde darstellt. Wenn sie dann andere Komponenten haben, ein anderes Lösungsmittel haben, dann können wir das erkennen. Aber wenn das Leben ganz anders ist, wenn es ganz anders entstanden ist, wenn es sich ganz anders entwickelt hat, dann können wir nicht wissen, ob wir es erkennen werden oder nicht. Vielleicht werden sie uns erkennen können, wenn sie fortgeschrittener sind.
Astronomen vermuten, dass es viele superhabitable Planeten gibt, die dem Leben sogar bessere Bedingungen bieten als die Erde. Und haben schon einige aussichtsreiche Kandidaten identifiziert. Doch weil wir eben noch wenig über Exoplaneten und darüber, unter welchen Bedingungen Leben möglich ist, wissen, können wir nicht genau sagen, welcher Anteil von Planeten grundsätzlich lebensfreundlich ist. Und nur weil ein Planet lebensfreundlich ist, heißt das dann auch automatisch, dass Leben auf ihm entsteht? Ehrlich gesagt wissen wir noch nicht einmal, wie genau das Leben auf der Erde entstanden ist. Auch das würde vielleicht klarer, wenn wir Leben woanders finden würden. Vielleicht sogar ganz in der Nähe?
Wenn wir über das Leben im Universum sprechen, vergessen wir manchmal, dass wir mit der Erforschung unseres eigenen Sonnensystems noch nicht fertig sind.
In der habitablen Zone der Sonne liegt er zwar nicht, aber trotzdem haben Athena Kustinis und ihre Kollegen ein Auge auf Jupiter und seine Eismonde geworfen.
Eismonde sind natürliche Satelliten. Und auf diesen natürlichen Satelliten finden wir flüssiges Wasser unter der Oberfläche. Wie in Science-Fiction-Filmen, in denen die Menschheit umgezogen ist und von der Oberfläche ins Innere gegangen ist, um sich vor verschiedenen Gefahren zu schützen. Aber dort findet man flüssiges Wasser. Große Ozeane mit 10-mal mehr Wasser als auf der Erde, die unterhalb der Oberfläche dieser Objekte in unserem Sonnensystem existieren. Wir haben einen Satelliten namens Europa. Und Europa zeigt auf seiner Oberfläche Spalten, Eisblöcke, die sich mit der Zeit fortbewegen. Ein bisschen wie die Antarktis auf der Erde. Wir sehen diese Gebilde auf der Oberfläche und Geologen schließen daraus auf die Präsenz von Ozeanen flüssigen Wassers unter der Oberfläche.
2022 soll eine Sonde der Europäischen Weltraumorganisation ESA aufbrechen, um diese Vermutung zu bestätigen und weitere Daten zu sammeln. Ob es Leben unter der dicken Eiskruste gibt, wird sie im Vorbeiflug wohl nicht herausfinden können. Vielleicht wird das erste außerirdische Leben oder zumindest Fossilien davon doch hier gefunden. Auf dem Mars. Hier gab es früher Wasser auf der Oberfläche. Seit September 2021 sammelt der NASA-Rover Perseverance Proben. 2022 startet dann auch der Rover der europäisch-russischen ExoMars-Mission. Schon diese Missionen zu nahen Planeten sind extrem schwierig. Außerhalb unseres Sonnensystems werden erstmal so schnell keine Rover landen. Anhaltspunkte, ob es dort Leben gibt, könnte aber wieder das Licht geben, das Teleskope auffangen, wenn diese Planeten vor Sternen vorbeifliegen. Denn die Atmosphäre eines Planeten kann je nach Zusammensetzung Teile dieses Lichts herausfiltern.
La spectroscopie, c'est quelque chose qui nous permet de
Mithilfe der Spektroskopie können wir zum Beispiel eine Atmosphäre oder ein Objekt erforschen, um Spuren zu finden, die das Leben auf der Erde hinterlassen hat. Also Spuren von Photosynthese, von Ozon, Spuren von Sauerstoff, der dank des Lebens auf die Erde kam.
Doch einfacher machen würde die ganze Sache natürlich, wenn Leben komplex wird und groß und das Radio erfindet, so wie wir es getan haben. Aber Moment, wir müssen ja noch die Drake-Gleichung weiter ausfüllen. Gefühlt kommen wir der Entdeckung von Leben immer näher. Ob es aus den passenden Bausteinen und unter passenden Bedingungen wirklich auch woanders aus der Ursuppe kriechen kann, wissen wir aber erst dann, wenn wir es irgendwo finden. Und wie oft so etwas passiert? Großes Fragezeichen. Falls aber doch, dann ist die Frage, würden ein paar Alien-Amöben ewig Alien-Amöben bleiben?
Was wir glauben, ist, dass in bestimmten Fällen, wenn der Planet lang genug habitabel bleibt, dass sich dann aus einfachem Leben dann schließlich auch komplexes Leben entwickelt.
Und obwohl wir keine Ahnung haben, ob anderes Leben auf DNA oder RNA basiert und nur vermuten können, dass es aus Kohlenstoffverbindungen besteht, der einzige Prozess, den wir kennen, durch den einfaches Leben komplex wird, ist Evolution. Also, wer am besten angepasst ist, setzt sich durch und gibt seine Merkmale weiter. Dabei hat sich auf der Erde gezeigt, dass manche Lösungen einfach gut funktionieren. Augen zum Beispiel, das legen einige Studien nahe, haben sich in der Evolution unabhängig voneinander dutzende Male entwickelt. Augen, vielleicht auch ein galaktisches Erfolgsmodell?
Ich würde das so erwarten, wenn wir auf einem anderen Planeten sind, wo sehr viel Licht ist, dass dort die Organismen auch ein Organ haben, wo sie mit das Licht detektieren können und analysieren können.
Und auch Intelligenz scheint, zumindest auf der Erde, für viele Arten keine schlechte Idee.
Krähen, Tintenfische, Menschenaffen, Delfine. Also wir sehen, dass das erfolgreich ist als eine Strategie zur Adaption.
Möglich also, dass Leben anderswo auch Intelligenz und Bewusstsein entwickelt und uns vielleicht sogar ein wenig ähnlich sieht. Doch nicht alle Forschenden glauben das. Geschweige denn, dass man sich auf eine Zahl einigen könnte, wie oft das passiert. Also wieder nur ein Fragezeichen für die Gleichung. Doch falls es intelligente Außerirdische gibt und die dann auch noch Signale ins All senden, dann könnte das SETI-Institut die auffangen. Bisher allerdings entpuppte sich jeder Kontakt als Fehlalarm.
Dieses Signal schien echt. Es kam aus dem All und hatte all die Merkmale eines bewusst ausgesendeten Signals. Ich saß zu Hause beim Abendessen und mein Chef rief an, ich solle schnell zum Institut kommen. Das habe ich getan. Ehrlich gesagt dachte ich, er will mich feuern. Normalerweise ruft dein Chef nicht beim Abendessen an und sagt, komm zur Arbeit. Aber dann saßen da etwa ein Dutzend Leute vor den Computern und wir verfolgten dieses Signal. Erst nach etwa 24 Stunden wurde uns klar, was es war. Ein europäischer Solarforschungssatellit.
Doch mit besserer Technik steigen die Chancen.
In den nächsten 12 bis 15 Jahren werden wir über 1 Million Sonnensysteme nach Signalen abgesucht haben. Und ich glaube, wenn man 1 Million Sonnensysteme anschaut, dann stehen die Chancen, dass man etwas findet, gar nicht so schlecht.
Für Aliens wären wir natürlich auch Aliens, deren Signale sie vielleicht suchen. Und tatsächlich haben wir auch schon gezielt Radiobotschaften ins All geschickt. Außerdem sind die Sonden Voyager 1 und Voyager 2 im All unterwegs, mit dieser goldenen Schallplatte an Bord, voll mit Bildern, Geräuschen und Musik von der Erde. Aber Moment mal, ist ein anderes Erfolgsmodell der Evolution nicht Aggression? Um sich gegen Konkurrenten durchzusetzen oder um sich die Energie, die andere mühsam durch Photosynthese oder auf der Savanne grasen im eigenen Körper gespeichert haben, mit ein paar Bissen anzueignen? Was, wenn Hollywood recht hat und die Aliens kommen, um uns zu zerstören, zu essen oder ihre Eier in uns abzulegen? Auch aus unserer eigenen Geschichte wissen wir, nicht immer kommen Entdecker mit nur guten Absichten oder frei von ansteckenden Krankheiten. Die Liste der Verlierer solcher Begegnungen ist lang. Auch Stephen Hawking hatte schon gewarnt, es könnte uns gehen wie den amerikanischen Ureinwohnern.
Es ist sowieso zu spät, sich darüber Gedanken zu machen. Unsere Fernseh- und Radiosignale und, noch auffälliger, Radarwellen werden seit Jahrzehnten ins All gesendet. Man kann sie nicht zurückholen. Es wird offensichtlich sein, dass wir hier sind.
Und wer weiß, das letzte und das laufende Jahrhundert verbinden wir zwar mit Konflikten und Kriegen, Völkermorden, Terrorismus, doch immerhin. Angriffskriege sind heute eben nicht mehr nur ein weiteres legitimes Mittel der Politik wie früher. Auch Beinamen wie der Große oder der Eroberer sind international eher verpönt. Statistisch betrachtet, glauben viele Forschende, wird die Menschheit immer friedlicher. Vielleicht sind fortgeschrittene Aliens da ja schon weiter. Machen wir es kurz. Wir sind hier ganz tief im spekulativen Bereich. Und haben natürlich keine konkrete Zahl, welcher Anteil intelligenter Aliens dann auch noch Signale ins All senden würde. Aber mal angenommen, es gibt sie. Das reicht noch nicht. Es müsste sie auch lang genug geben. Das Leben im Universum ist gefährlich. Schwarze Löcher, explodierende Sterne, Gammastrahlen oder, die Dinosaurier können ein Lied davon singen, ungebetene Besucher aus dem All. Aber auch hausgemachte Gefahren können eine Zivilisation doch wieder auslöschen, bevor wir Kontakt zu ihr aufnehmen können. Oder sie mit uns.
Diese apokalyptischen Szenarien sind toller Gesprächsstoff. Aber ich weiß nicht, ob sie wahnsinnig realistisch sind. Wir haben jetzt, 7-8 Milliarden Menschen auf der Erde? Die alle loszuwerden ist sehr schwierig. Sogar mit einem Gammastrahlenausbruch, einem Asteroideneinschlag oder allem, was einem sonst noch so einfällt.
Für manche Technikoptimisten liegt unsere eigene Zukunft, auch wegen solcher Sorgen, sowieso in den Sternen. Wenn uns hier auf der Erde alles zu viel wird, warum dann nicht einfach auf andere Planeten flüchten? Und könnte nicht sogar aus den Sternen Hilfe zu uns kommen? Fortgeschrittene Zivilisationen, die dazu in der Lage wären, all unsere Probleme zu lösen.
Ich erwarte nicht, dass die Aliens uns bei unseren Problemen helfen. Erstens kennen sie die nicht, es sei denn, sie sind wirklich in unserer Nähe. Unsere Abendnachrichten brauchen doch viel zu lang, um sie überhaupt zu erreichen. Sie wissen nichts vom Klimawandel oder von Atomwaffen oder was auch immer und werden deshalb auch nicht denken, oh, wir müssen den Menschen helfen. Zweitens, warum sollten sie uns überhaupt helfen wollen? Vielleicht tun sie es, wer weiß. Aber ich helfe den Eichhörnchen in meinem Garten ja auch nicht. Ich sehe sie jeden Tag rumrennen und die Bäume aufklettern, aber in ihre Probleme mische ich mich nicht ein.
Vielleicht wäre der Kontakt mit intelligenten Aliens also weder unsere Rettung noch unser Untergang, sondern der Blick hinter ein anderes Fenster. Auf Wesen in ihrer eigenen, komplexen Welt. Wie bei vielen der anderen Faktoren sind wir am Ende selbst unser einziger Referenzpunkt bei der Frage, wie lange die Lebensdauer L von Zivilisationen ist, nachdem sie kommunikationsfähig geworden sind. Etwa 100 Jahre haben wir bisher geschafft und hoffen doch, dass es noch viele mehr werden. So, eigentlich Zeit, die Drake-Gleichung zu lösen. Aber nur bei den ersten zwei Variablen. Wie viele Sterne entstehen und wie viele davon Planeten um sich haben, haben wir überhaupt etwas eingesetzt. Alles andere noch unsicherer oder komplett spekulativ. Je nachdem, was man hier annimmt, kommt man, auf ganze Zahlen gerundet, auf tausende intelligente, kommunikationsfähige Zivilisationen in der Milchstraße. Oder keine. Der Erfinder der Gleichung, Frank Drake, tippt auf etwa 10.000. Und wir selbst sind ja immerhin schon mal eine. Aber am Ende hat die Drake-Gleichung keine Lösung. Doch das sollte sie auch nie. Sie ist eine Gedankenstütze, ein Fahrplan zur Suche nach Leben. Und sie zeigt auch, wenn nicht mindestens einer der Faktoren sehr klein ist, dann sollte es von intelligenten, kommunizierenden Aliens da draußen eigentlich nur so wimmeln. Dann sind wir nicht allein. Bloß, wo zum Teufel sind dann bitte schön alle?
Niemand kennt darauf die Antwort, aber es gibt eine ganze Reihe von Vorschlägen. Einer, der mir besonders gefällt, ist, dass der Teil der Galaxie, in der wir uns befinden, einfach nicht so spannend ist. Stell dir vor, du drehst hier jemanden sechsmal um die eigene Achse, setzt ihn in ein Flugzeug und lässt ihn, sagen wir, irgendwo in Nevada aussteigen und nimmst ihm dort die Augenbinde ab. Dann würde sich die Person umsehen und sagen, ich sehe hier nur ein paar Kakteen und viel Sand und Staub und Dreck und Steine, aber keine Häuser, keine Straßen. Dieser Planet ist wohl nicht bewohnt. Aber das wäre eine Fehleinschätzung. Sie wären nur an einem Ort auf dem Planeten, der nicht so spannend ist. Und es könnte sein, dass es an dem Ort, wo wir sind, wo sich die Erde in der Galaxie befindet, einfach nicht so spannend ist.
Was, wenn der große Bär in unserer Galaxie einfach woanders steppt? Selbst zu den uns am nächsten gelegenen Planeten außerhalb unseres Sonnensystems braucht das Licht 4,2 Jahre. Vom Zentrum der Milchstraße sind wir etwa 26.000 Lichtjahre entfernt. Eine Nachricht von der Erde aus der Zeit, als unsere Vorfahren gerade von Jägern und Sammlern zu Viehzüchtern und Ackerbauern wurden, wäre immer noch nicht dort angekommen. Von anderen Galaxien mal ganz zu schweigen. Und die sind nicht nur noch weiter weg. Unser Universum dehnt sich aus. Die Galaxien driften auseinander. Der Raum selbst dehnt sich und weit entfernte Galaxien entfernen sich dabei schneller als mit Lichtgeschwindigkeit von uns. Mit diesen Galaxien werden wir nie Kontakt haben können. Leben dort ist für uns verloren. Doch für jede Galaxie da draußen kann man eine eigene Drake-Gleichung aufstellen, wie wir es für die Milchstraße gemacht haben. Billionen weitere Chancen auf Leben. Stimmt, da war ja noch was. Wie könnte denn nun solches Leben aussehen?
Voilà. That's life in Europa.
Das ist Leben in Europas Ozean. Da sind kleine Kreaturen, die so ähnlich aussehen wie Oktopusse. Keine Sonnen, sondern Oktopusse mit hellen, leuchtenden Augen, die im Ozean von Europa schweben und miteinander kommunizieren.
Wir wissen ja schon so, dass Krähen sehr, sehr schlau sind. Aber was natürlich für die Krähen noch sehr günstig wäre, um auch Material zu manipulieren und mit dem was zu machen, ist, wenn vielleicht am Ende der Flügel vielleicht nur noch so ein bisschen so Krallen oder so kleine Hände dabei wären, wie so bei Fledermäusen so ein bisschen.
Das sind nur ein paar Kästen. Die meisten Leute stellen sich Aliens gerne so vor, dass sie aussehen wie wir. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, sie sehen aus wie eine Art Kasten, der irgendwo auf einer Planetenoberfläche steht, mit großen Antennen, um ins Universum kommunizieren zu können. Aber es ist nur eine Maschine. Wenn man daneben stehen würde, dann würde sie einen nicht fressen. Sie würde einen noch nicht einmal anschauen, nur da liegen und summen, wie es Maschinen ebenso tun.
Aber wo es Maschinen gibt, da müssen doch auch Erbauer sein.
Ja, sicher doch. Hier rennen irgendwelche Kreaturen rum, mit Armen und Beinen und so. Die haben die erste Version dieser Maschine gebaut. Aber die wird es nur noch auf einer Festplatte in der Maschine geben. Im Siliziumgedächtnis der Maschine wird ihre Entstehungsgeschichte abgespeichert sein.
Intelligente Maschinen, die sich selbst replizieren können. Solches Leben wäre nicht an die biologische Evolution gebunden, könnte sich also viel schneller weiterentwickeln und praktisch unsterblich sein. Solche KI-Aliens, wird spekuliert, könnten innerhalb von 1 Million Jahren eine ganze Galaxie besiedeln. Vielleicht ist biologisches Leben und biologische Intelligenz wie unsere also nur ein Wimpernschlag. Eine lokale Anomalie. Ein kurzes Intermezzo vor der Milliarden Jahre dauernden Herrschaft der KI über das Universum. Wir? Eine Erinnerung. Eine Reihe von Einsen und Nullen in einer Datenbank.
Ich weiß nicht, was mit uns geschehen wird, aber Science Fiction ist das nicht.
Wer weiß. Vielleicht gewinnt Seth seine Kaffeewette und wir stoßen in den nächsten Jahren auf Signale von Aliens. Und es sind summende Maschinen. Vielleicht finden wir auf dem Mars bald fossile Mikroben. Oder unter dem Eispanzer des Jupitermonds Europa kleine Oktopusse mit leuchtenden Augen. Vielleicht treffen wir als erstes auf vogelartige Wesen mit Händen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht sind die Abstände zu groß. Vielleicht das Timing schlecht. Doch selbst wenn wir nie Kontakt haben sollten, ist es nicht eine schöne, tröstende Vorstellung, dass es gut sein kann, dass es irgendwo da draußen Wesen gibt, die wie wir in die Sterne schauen? Die sich auch fragen, ob da noch jemand ist? Die versuchen, Sinn im Universum zu finden. Ist es nicht schön, dass wir vielleicht zusammen alleine sind?